Das Evangelium zu diesem heutigen Sonntag, dem fünften Sonntag nach dem Osterfest und Pfingstfest, ist aus Lukas 5, 1 bis 11. Es ist auch zugleich der Predigttext, von daher lohnt es sich gleich doppelt hinzuhören. Herr, öffne du unsere Herzen und meine Lippen, dass wir dein Wort sprechen und hören und verstehen. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer waren ausgestiegen und sie reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und er bat ihn, ein Stück weit ihn auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzend von dort aus zu den Menschen sprechen, sodass alle ihn hörten. Als er seine Rede beendet hatte, wandte er sich zu Simon und sagte: Nun, fahr du weiter hinaus auf den See und wirf dort die Netze aus zum Fang. Simon erwiderte: Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es bist, der sagt, dass wir es tun sollen, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch, und sie fingen eine solche große Menge Fische, dass ihre Netze drohten zu reißen. So winkten sie den Fischern in anderen Booten, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen großen Fang gemacht hatten. Genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon auf Fischfang waren. Jesus sagte zu Simon: Fürchte dich nicht. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Daraufhin zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Herr, wir danken dir für dein Wort. Amen.
Mein Herr und mein Gott, nimm an.
Ich grüße Sie ganz herzlich im Namen unseres Herrn. In der Begrüßung ganz am Anfang haben Sie schon gehört, ich bin nicht ein regulärer Pfarrer, Theologe. Ich bin Rechtsanwalt in Frankfurt und wir haben dort eine für Frankfurter Verhältnisse kleine Kanzlei mit 6 Anwälten und einigen Mitarbeitern. Ich betone das deswegen, weil heute werde ich ein paar Mal auf unsere Arbeit hinweisen. Sie werden den roten Faden entdecken, denn diese Geschichte, die wir im Evangelium gehört haben, haben, denke ich, alle schon mal gehört. Spätestens, wenn man in einem Kindergottesdienst war, gehört das mit zum Stamm. Das lässt sich wunderbar spielen, erzählen und alle sind begeistert über diesen großen Fischfang und das Erlebnis. Und dennoch meine ich, dass dieser Text es wert ist, einmal mehr etwas tiefer und intensiver anzuschauen. Und dann noch eine Vorbemerkung. Ich weiß, habe das jedenfalls, wurde mir mehrfach gesagt, eine gute evangelische Predigt besteht aus 3 Punkten. Ich bitte zu entschuldigen, dass diese Predigt aus 8 Punkten besteht. Ich bin katholisch und wie gesagt Jurist. Aber um Sie nicht zu erschrecken, sage ich Ihnen gleich, diese 8 Punkte, 4 davon sind wirklich wichtig. Und im Kern geht es immer um dasselbe. Und dann verstehen Sie auch den Zusammenhang mit der Kanzlei. Der Untertitel dieser Predigt zu diesem Text heute ist nämlich nicht der Fischfang, sondern ist: Gott möchte uns in unserem Berufsalltag begegnen. Gott möchte uns in unserem Berufsalltag begegnen. Das ist die Zeit von Montag, für die meisten jedenfalls von Montagmorgen bis Freitagabend. Die 40 qualifizierten Stunden, die hochwertigen Zeiten, die die meisten von uns in der Woche haben. In dieser Zeit möchte Gott uns begegnen und das möchte ich gerne an dieser Textstelle heben. Weil das ist die Zeit, über die wir sonst selten reden, sondern wir haben mehr die Gemeinde, den Gottesdienst und die Zeit außerhalb des Berufsalltags vor Augen, wenn wir biblische Texte anschauen. Ich hoffe, Sie können mir folgen. Wenn der Bruder an der Technik in der Lage wäre, den Bibeltext an die Wand zu werfen, wäre das wunderbar, weil der ja nun doch etwas länger ist. Sollten Sie eine Bibel dabei haben, schlagen Sie sie ruhig auf. Es lohnt sich. Wir gehen wirklich einfach Vers für Vers durch diesen Text durch und dann verstehen Sie auch, warum man bei der Länge des Textes auf 8 Punkte kommt. Es ist unvermeidlich. Gottes Wort ist so reich, dass es sich gar nicht vermeiden lässt. Und Herr, ich bitte dich noch einmal, dass du durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist zu jedem Einzelnen das sprichst, was für ihn, für sie wichtig ist und was dir wichtig ist. Amen. Die Szene beginnt, damit das beschrieben wird. Jesus ist am See Genezareth, eine große Menschenmenge drängt sich um ihn herum. Alle wollen von ihm Wort Gottes hören. Und die Menge ist so groß, dass Rufe werden laut, kann auch hier gerne mal geschehen bei meiner Stimme. Wir hören sie nicht, sprechen sie lauter, klarer. Und so schaut sich Jesus um und sieht 2 Boote am Ufer liegen. Und es heißt ausdrücklich, die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Das ist die Ausgangssituation. Und ein dickes Lob an die Technik, die immerhin den Text an die Wand geworfen hat, für alle, die ihr Englisch auffrischen wollen, in Englisch. Ausgangssituation ist ausdrücklich eine Berufssituation. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen. Und was ich interessant finde, es ist nicht, wenn wir an Fischer denken, dann sehen wir den Angler oder jemand, der eben mit Netzen draußen ist. Bei Hirten haben wir auch sofort ein Bild im Kopf, der Hirte mit seiner Herde und so weiter. Aber wir alle, die im Beruf stehen, die einen Alltag haben, wissen, es gibt diese typischen Sachen. Und viel, viel mehr Zeit nimmt in Anspruch all diese Sachen, die eigentlich nicht so bekannt sind, nicht so geliebt sind, wie man muss die Netze flicken. Doofe Arbeit muss man jeden Tag machen, sonst wird da gar nichts am nächsten Tag. Also es ist wirklich mitten in den Berufsalltag, in der Jesus den Menschen hier begegnet. Mitten da drin spricht er sie an. Und das ist auch schon mein erster Punkt. Rechnen wir damit, dass Jesus uns in unserem Alltag begegnet. Und wenn jetzt jemand sagt, ich bin Schüler, soweit ich sehe, sagt das aber keiner hier, dann wäre das sein Berufsalltag. Und wenn jemand sagt, ich bin Rentner, dann hast auch du, Rentner, glaubst mir, ich weiß, wovon ich rede, sehr wohl einen Alltag. Und er kann sehr voll sein und sehr einbeschäftigen. Und es gilt gleichermaßen, es geht um diesen Alltag Montag bis Freitag. Und in diesem Nitty-Gritty, in diesen ungeliebten alltäglichen Sachen begegnet Jesus den Menschen. Und ich sage euch, Gott will das. Guckt einfach mal in das Alte Testament. Wo ist Gott Mose begegnet? Beim Schafehirten. Jahrelang hütet Mose die Schafe seines Schwiegervaters. Gideon ist gerade beim Dreschen und Verstecken von Getreide vor den Feinden. Ein David ist auf dem Feld draußen, von allen vergessen, sogar von seiner Familie. Keiner erinnert sich, dass da noch einer ist, der da draußen die Schafe hütet. Aber Gott sieht ihn. Und Gott besteht darauf, diesem David dort zu holen. Ganz markant, Elisa, dieses Wahnsinnsbild, finde ich, der am Pflügen ist, und das heißt ausdrücklich mit 12 Ochsen. Ein Pflug mit 12 Ochsen. Also ich habe in meiner Jugend mal hier einen Bierwagen gesehen mit 8 Pferden. Fand das schon unheimlich beeindruckend. Aber ein Pflug mit 12 Ochsen. Und das ist der Moment. Ne? Er ist voll am Pflügen in seinem Acker. Und das ist der Moment, wo Gott kommt und ihn erreicht. Wir könnten weiter so sprechen. Im Neuen Testament, ein Matthäus, ein Levi, sitzt im Zollhaus. Wer den Film The Chosen guckt, hat jetzt vor Augen, wie so ein Zollhaus aussieht. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Mitten bei seiner Arbeit. Und Jesus kommt vorbei und spricht ihn an. Die Frau am Brunnen, am Jakobsbrunnen, die ist in ihrem Alltag. Sie muss täglich Wasser holen. Doofe Arbeit. Und in der begegnet Jesus ihr. Unsere Menschen hier, unsere Fische und so weiter. Ich zähle einfach nur ein paar auf. Ich habe eine ganze Liste mir erstellt und es stieg langsam in mir die Frage auf, ob Gott überhaupt noch woanders uns begegnet als im Berufsalltag. Also genau umgekehrt, als wie wir das üblicherweise denken. Und bitte missversteht mich nicht, ihr seid nicht fehl am Platze, wenn wir uns morgens, sonntags morgens hier versammeln. Wenn wir zu Gebetszeiten zusammenkommen, die haben alle ihren Platz. So wie in jeder Ehe, in jeder Partnerschaft, in jeder Familie es unterschiedliche Momente gibt. Aber die Betonung des ersten Punktes ist, dass wir sensibilisiert werden und erwarten, dass Gott mich in meinem Berufsalltag ansprechen kann, mir begegnen kann. Meine Erfahrung, zumindest von meinen Kollegen und Kolleginnen und mir selbst, ist, jahrzehntelang habe ich damit nicht gerechnet. Ich war so beschäftigt mit meiner Arbeit. Und deswegen betone ich diesen ersten Punkt so und sage, Leute, da gibt es was zu heben und aufzumerken. Sonst verpassen wir, wo Gott uns begegnen möchte. Wir lesen weiter, Vers 3. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, bat ihn, ein Stück weit hinaus auf den See zu fahren. Wenn wir, das ist jetzt der zweite Punkt, wenn wir offen dafür sind, dass Jesus uns in unserem Berufsalltag begegnen kann, dann müssen wir auch damit rechnen, dass er uns Anweisungen gibt. Das ist nicht selbstverständlich. Ich bin Anwalt. Hier sitzt vielleicht ein Techniker, ein Ingenieur. Wir sind gewöhnt, dass unser Mandant, unser Chef, ein Vorgesetzter Anweisungen gibt. Aber wenn ich den ersten Punkt verstanden habe, dass ich offen bin dafür, dass Gott mir begegnen kann, nehmen wir bitte auch auf, dass er uns Anweisungen geben kann. Jetzt ist es dran. Halte inne und bete. stopp, ruf den und den an. Wie oft erlebe ich im Alltag solche kleinen Anweisungen und bin so dankbar dafür. Interessant ist, was Jesus gesagt hat, weswegen eigentlich die ganze Menschenmenge da war, das wird hier überhaupt nicht erzählt. Als wenn Lukas an dieser Textstelle sagt, das ist gar nicht, worum es geht. Worum es geht, ist, dass Jesus diesen Fischern begegnet, dass Jesus uns in unserem Alltag begegnet. Das ist, worum es geht. Denn ich gehe jetzt mal davon aus, das hat eine längere Zeit gewesen, wo er geredet hat, und Lukas arbeitet das einfach mal eben ab. Nachdem Jesus seine Rede beendet hatte, und jetzt geht der Text weiter. Wir kommen zum nächsten Punkt. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Dritter Punkt, der aufbaut auf den zweiten. Jetzt rechnen wir damit, dass Gott uns ansprechen kann auf der Arbeit. Wir verstehen, dass er uns Anweisungen geben kann. Jetzt fängt er an, in unser Kerngeschäft zu reden. Das, was wir wirklich drauf haben. Das, wozu wir eigentlich Gott nicht brauchen. Das ist nämlich der Hauptgrund, warum wir der Meinung sind, wir müssten gar nicht aufmerksam sein. Unsere geistlichen Antennen müssten nicht ausgefahren sein. Wir können ja unseren Beruf. Wir haben unser Handwerkzeug doch gelernt. Und schlimmer noch, wenn ich mir angucke, wie wir unseren Beruf ausüben, dann habe ich den Eindruck, dass wir nicht bewusst, das würden wir auch nie sagen, aber unser Leben bezeugt es, dass wir denken, Jesus hat ja auch keine Ahnung von Steuerrecht, von dem Technikproblem, was ich habe, von dem Berufsalltag, den ich habe. Das steckt im Kern dahinter. Weil, wenn das meine innere Überzeugung ist, gibt es keinen Grund, innezuhalten, zu fragen, Gott, wie siehst du diese Situation? Dann halten wir höchstens inne, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir in der Sackgasse sind. Dann kommen diese Stoßgebete, diese Hilfe. Aber wir haben doch unser Ding im Griff und wir wissen, wie es geht. Und jetzt kommt dieser Jesus und sagt, Simon, fahr bitte jetzt raus auf den See, weiter hinaus. Also sehr konkrete Anweisung, jetzt weiter hinaus. Und werf deine Netze aus. Nicht Angel, Netze. Und Simon reagiert, und das ist in Ordnung. Das ist wiederum, was ich liebe. Ja? Gott hat kein Problem damit, mit der Reaktion von einem Simon oder von uns, wenn die heißt, Meister, entschuldige, du redest jetzt über unsere Kernkompetenz. Wir sind Fischer. Mein Vater war Fischer, mein Opa auch. Wir haben es drauf. Wir leben davon. Wir ernähren dadurch unseren Familien und wir zahlen dem römischen Kaiser Steuern. Wir können das. Und wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Jetzt vergiss es. Das ist in Ordnung, das darfst du ruhig sagen. Solange du im Gespräch mit deinem Herrn bist und nicht den Fehler macht, den ich gerade beschrieben habe, nämlich anzunehmen, ich brauche gar nicht mit dem Herrn zu reden, weil der versteht davon ja nichts. Verstehen wir, viele Naturgesetze sind entdeckt worden von Menschen, die gottesfürchtig waren, weil sie erwartet haben, dass dieser Gott etwas Vernünftiges gemacht hat, dass es etwas zu entdecken gibt, dass nicht alles willkürlich ist. Deswegen lohnt es sich zu forschen, dran zu bleiben, zu entdecken. Nur wenn ich denke, wie ich es beschrieben habe. Und bei, ich gebe zu, diese Erkenntnis, ich mache in unserer Kanzlei, ist auf Non-Profit-Recht spezialisiert und das hat ganz viel mit Steuerrecht zu tun. Ich habe mich genau bei dem Punkt erwischt, dass ich dachte, naja, Gott interessiert sich für diese Steuergesetze bestimmt nicht. Und wenn, dann findet er die so gruselig wie ich und hat keine Lust, darüber nachzudenken. Und das hat mich erschrocken, weil Gott ist ein Gott des Rechts. Er ist es, der das Recht erfunden hat. Er ist es, der die Gesetze gegeben hat. Er weiß besser als jeder andere, was Recht und Ordnung ist, was es bedeutet, dass Gesetze zum Leben sind. Und er weiß auch, was für murksige Gesetze wir all die Weile zusammen basteln. Aber ihm zu unterstellen, er weiß und versteht nicht, was Recht ist, ist eine glatte Unverschämtheit. Entlarvt mich als Banausen, stolzen Banausen. Deswegen ist die Reaktion von Petrus die eigentlich richtige. Er hat einen berechtigten Einwand und dann sagt er, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das ist die richtige Reaktion. Wunderbar ist dann, dass wir sehen, sie tun es. Und sie fangen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen beginnen. Sie winken den Fischern in einem anderen Boot und sie sollen kommen und mit anpacken. Und gemeinsam füllen sie diese Menge Fische in ihre Boote. Und diese Fischboote werden so voll, dass sie schon drohen zu sinken wieder. Spannend. Wenn wir an diesem Punkt sind, und damit sind wir beim nächsten Punkt, wenn du mitschreibst, dann stellen wir fest, es gibt eben immer wieder diese Momente zeichenhaften Handelns Gottes. Gott greift ein. Gott handelt zeichenhaft in unserer Welt. Erfahrbar, sichtbar für andere. Dieses zeichenhafte Handeln hat ein paar Konsequenzen. Nämlich erstens, wir könnten ja jetzt denken, wenn schon Gott eingreift und ein Wunder tut, dann ist doch alles klar. Mitnichten. Dieses zeichenhafte Handeln ist typischerweise führt dazu, dass wir sehr wohl immer noch in der Pflicht sind zu arbeiten, nämlich mitzuarbeiten. In Wirklichkeit haben die Fischer ja ein größeres Problem als vorher. Die Netze drohen zu reißen, sie brauchen Hilfe von der Konkurrenz, ihre Boote drohen unterzugehen, sie müssen diese Menge an den Strand bringen. Versteht ihr, Ne? Man könnte ja auch denken, also wenn Gott schon mirakulös eingreift, ja, dann könnte er doch bitte die Fische allesamt möglichst gleich schon gereinigt, gesäubert, zerlegt, schön geordnet in Boxen an den Strand stellen. Und die Fischer müssten nur noch zurückkommen und sagen, toll. Ne? Das läuft bei uns unter dem Begriff Schlaraffenland. Funktioniert so nicht. Nirgendwo. Guckt euch alle zeichenhafte Handlungen Gottes an. Sie sind regelmäßig verbunden damit, dass wir immer noch beteiligt sind. Dass es immer noch etwas gibt, was wir tun müssen. Wo wir dran sind. Jesus gebietet dem Sturm und den Wellen. Ne, der hört bei uns immer die, ne, in der Kinderstunde hört da die Geschichte auf. Ja, entschuldige, das Boot ist kaputt, das ist zersplittert. Wie sind die denn bitte schön von der Mitte des Sees dann noch an das andere Ende gekommen? Ja, die mussten immer noch arbeiten und das Schiff dahin bringen. Glaubt mir, es wäre beschrieben worden, wenn Jesus nach dem Stillen des Windes und dem Beruhigen der Wellen als Drittes gesagt hätte, und jetzt Schiff mit aller Mannschaft an Strand und Schiff wieder heile. Das würde da stehen. Das hätte mich noch mehr Leute beeindruckt. Steht aber nicht. Ganz typisch. Speisung der 5000. Ja, warum hat er sie nicht einfach alle satt gemacht? Punkt. Nein, die 12 Apostel mussten lagern, organisieren, was manche für das größere Wunder halten. 5000 Leute organisieren. Ich plane gerade eine Konferenz für 200. Ich weiß, was das heißt. Warum macht er nicht die einfach satt? Nein, er nimmt uns immer mit hinein. Bitte keine falsche Vorstellung. Er nimmt uns mit hinein. Wenn es diese zeichenhaften Handlungen gibt, ist immer seine Erwartung, wir arbeiten zusammen. Ich tue etwas, meistens den größeren Teil, den entscheidenden, und du bist genauso gefragt. Bin ich dazu bereit? Oder bin ich frustriert, weil es nicht alles so ist, wie ich denke, es sein sollte? Paulus, Saulus, ja? Gott begegnet Saulus auf seinem Ankunft nach Damaskus. Er stürzt vom Pferd, er ist blind. Wenn Gott ihn nach 3 Tagen sehend machen will, warum macht er es nicht? Nein, er schickt meinen Lieblingsjünger Ananias, den er übrigens auch auf dem Weg zur Arbeit erreicht, schickt ihn los und sagt, geh in die lange Straße, in das und das Haus, da findest du jemanden, der ist blind, leg ihm Hand auf, bete für ihn. Versteht ihr? Gott nimmt immer uns mit hinein. Und damit bin ich bei dem dritten kleinen Unterpunkt zu zeichenhaften Handeln. Nämlich zeichenhaftes Handeln. Gott hat ganz oft was damit zu tun, dass Gott es nutzt, dass Menschen, die bis dahin nicht geistlich gemeinsam unterwegs waren, gemeinsam aber etwas wahrnehmen von Gott und von da ab unterwegs sind. Das verbindet. Gott nutzt das, um zu verbinden. So auch hier. Denn es heißt ausdrücklich, dass die Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, ebenso das Ganze wahrgenommen haben und diesen Ruf Jesu erfahren haben und sich ihm anschlossen. Das ist die Geburtsstunde für diese Kerntruppe, die ganz eng mit Jesus verbunden die nächsten 3 Jahre unterwegs ist. Das sind die 3, die auf dem Berg der Verklärung sein werden. Die in seiner letzten schweren Stunde da sein werden. Das ist ein geistlicher Moment, wo Gott etwas tut und wo Menschen verbunden werden. Und ich musste sofort bei der Vorbereitung an euch Marienschwestern denken, dass in dieser schweren Stunde, wo Gott im Krieg den Müttern begegnet ist, da ist mehr passiert. Alle, die dabei waren, alle, die das erlebt haben, wurden verbunden. Alle, die das erfasst haben, wurden verbunden. Und Gott konnte so zu einer kleinen Gruppe von Menschen reden. Und alle wussten, wir sind gemeint. Wir waren dabei. Wir haben es erlebt, dass Gott handelt. Lasst uns aufmerksam sein. Wenn zeichenhaftes Handeln Gottes da ist, ist das ganz typisch eine Wirkung, dass es nicht nur für mich ist, sondern dass es immer dazu dient, zu verbinden. Gott stärkt den Leib Jesu durch zeichenhaftes Handeln. Nächster Punkt. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Neben der Erkenntnis, dass ich weiß, wer Gott ist, dass ich anerkenne, dass Gott Gott ist. Ich muss ihn noch nicht in seiner Fülle erkannt haben. Keiner von uns hat das. Wir werden ihn erst erkennen, wenn wir von Angesicht zu Angesicht bei ihm sind. Aber wenn ich genug verstanden habe, zu wissen, dass er Gott ist und dass Jesus mein Herr ist, dann ist genauso wichtig die zweite Erkenntnis, dass ich verstehe, wer ich bin. Dass ich erkenne, wer ich bin und anerkenne, wer ich bin. Weil das ist die Grundlage unserer Beziehung. Wenn ein Kind vergisst, wer seine Eltern sind, dann ist die Beziehung nicht gesund. Wenn wir vergessen, wer wir sind und wer Gott ist, dann ist die Beziehung definitiv gestört. Voraussetzung des Anfangs einer gesunden Gottesbeziehung ist, ich erkenne ihn an als Gott. Und ich erkenne an, wer ich bin. Das Wunderbare ist, dass Jesus zu Simon sagt, fürchte dich nicht. Denn hier heißt es, der Schreck, so eine neue Genfer Übersetzung, ne, der Schreck ist ihnen in die Glieder gefahren. Sie haben sich geängstigt. Ja. Das Wort, was da eigentlich steht, ist Phobeo. Also Phobie, wir kennen das von Phobie. Ne? Phobie vor Schlangen, vor diesen achtbeinigen kleinen Tieren, die da rumkrabbeln. Da entwickeln wir Phobie, wir haben Angst, wir schrecken zurück, wir geraten in Panik. Und Jesus' ständige Rede immer wieder in diesen Situationen ist, fürchte dich nicht, hab keine Phobie. Das ist nicht hilfreich. Phobie hilft nirgendwo zu. Panik ist nie hilfreich. Ist auch kein Zeichen von geistlichem Wachstum. Vielmehr spricht der Herr uns seinen Frieden zu. Friede sei mit dir. Sein Shalom. Das ist die Grundlage, die kommt, wenn unsere Beziehung anfängt zu gesunden, eine echte Beziehung zu werden. Dann ist Frieden da. dann weiß ich, ich brauche mich nicht zu ängstigen. Ich muss nicht alles verstehen. Ich muss nicht alles richtig machen. Ich darf Fehler machen. Ich werde Fehler machen. Ich darf und muss wachsen. Da ist dieser Frieden. Wunderbar. Letzter Punkt. Als Sie an diesem Ende sind und sagt Jesus nämlich etwas Markantes, was wir alle kennen, von jetzt ab wirst du ein Menschenfischer sein. Und jetzt bin ich schon dabei, das Ganze zusammenzufassen. Von jetzt an sind wir sensibel und erwarten, dass Gott uns im Berufsalltag begegnet. Das ist der Moment, wo ihr alle nicken müsst. Sonst predige ich weiter. Zweitens, wir sind offen dafür, dass er uns im Berufsalltag Anweisungen gibt. Okay. Drittens, wir sind bereit, dass er in unsere Kernkompetenz reinspricht und eine eigene Sichtweise dazu hat. Und jetzt kommt das Vierte. Dann kann passieren, dass er sagt, okay, und so viel zu dem Thema Fischerei. Von jetzt ab wirst du ein Menschenfischer. Und auch wenn wir noch null Ahnung haben, was das denn wiederum jetzt bedeutet, ist eins klar, das wird was völlig anderes sein. Ich werde nicht die Netze, die ich bei der Fischerei benutzt habe, mitnehmen oder die Boote. Also auf so einem See da draußen werde ich ein paar Ertrinkende vielleicht fischen können, aber es ist sehr offensichtlich, dass Jesus was anderes meint. Wenn er sagt, komm, folge mir, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Diese Bereitschaft zum vierten Punkt ist, ich bin offen dafür, dass etwas Neues passieren kann. Wir haben das ganz praktisch gelernt. Ich war 10 Jahre lang Mitarbeiter bei Jugend mit einer Mission, das ist ein Missionswerk, war glücklich und zufrieden, konnte mir sehr gut ein Leben in diesem Rahmen vorstellen. Als ich um die Hand meiner wunderbaren Frau bei ihren Eltern anhielt, habe ich den Eltern auch mich genötigt, ehrlich und transparent zu sagen, überlegen Sie sich das gut. Erstens werde ich mittellos sein, zweitens müssen Sie damit rechnen, dass wir in dem damals üblichen 5-Jahres-Rhythmus nur auftauchen. Dass wir irgendwo in der Mongolei oder sonst wo sind. Also wenn Sie mir Ihre Tochter anvertrauen wollen, Ihr Ja dazu haben, dann müssen Sie das verstehen. Dankenswerterweise hatten Sie Verständnis dafür. Das ist mein großes Glück, wofür ich bis heute dankbar bin. Ich beschreibe das deswegen so ausführlich, weil mitten da rein in diese heile Welt hat Gott meiner Verlobten und mir deutlich gemacht, dass wir den juristischen Beruf ergreifen sollen. Für mich war das wahrscheinlich noch abwegiger als diese Menschenfischerei. Und ich bin total dankbar, ich bin meinem Vater im Himmel so dankbar, dass er mich so geführt hat. Mein Vater im Himmel ist mein Zeugnis, ist, er kennt mich so viel besser, als ich mich selbst kenne, dass ich bezeuge, da wo ich bin, wo er mich hingeführt hat, ist das genau richtig. Das habe ich nur nicht verstanden damals. Aber auch im Berufsalltag. Wir sind, ich hatte es gesagt, eine Kanzlei, die auf Non-Profit-Recht, das ist Vereinsrecht, das ist Gemeinnützigkeit, das sind Stiftungen, das sind Genossenschaften und solche, religiöse Werke, Missionswerke, karitative Einrichtungen, name it. Gott fing an, zu uns zu reden, dass wir Familienrecht machen sollten. Das ist was völlig anderes. Es wäre so ähnlich, als wenn ein Zahnarzt gesagt würde, horch mal, und ab morgen machst du immer 4 Stunden, bist du Augenarzt. Und dann steht er mit dem Bohrer über ihn und sagt, dann öffnen Sie mal Ihr Augenlid weit. Und der Bohrer ist über einem und alles, was der Patient machen wird, ist das Auge zu. Versteht ihr, das ist völlig was anderes. Als die Migrationswelle anfing, 2015, 16, haben wir getan, was viele von uns getan haben, wir haben gebetet. Nicht meckern, beten. Das ist die Losung. Ne? Nicht meckern, beten. Aber das ist gefährlich, will ich gleich dazu sagen, weil indem wir anfingen, dafür zu beten, hat irgendwann Gott sehr klar deutlich machen können bei uns in der Kanzlei, sondert mir einen Kollegen aus, der in den nächsten Jahren Migrationsrecht macht. Was völlig anderes. Wir haben keine Ahnung vom Migrationsrecht. Und zwar sehr spezifisch war der Auftrag. Der soll sich um Gottes Kinder, sprich Konvertiten, kümmern, die abgeschoben werden, die verfolgt werden, weil sie Christen sind, und jetzt werden sie wieder abgeschoben in eine Situation, wo sie zumindest sofort am Flughafen wieder in der Haft landen, wenn nicht sofort getötet. Versteht ihr? Sind wir offen dafür, dass Gott so zu uns reden kann? Etwas völlig anderes. Wir haben uns angewöhnt in der Kanzlei, weil mit den Erfahrungen alle gut, alle richtig, alle bestätigt über die Jahre. Gerade zuletzt wieder jemand, letzte Woche jemand durch unsere Begleitung, der schon abgelehnt war und schon erstinstanzlich abgelehnt war, ist anerkannt worden, weil er durch unsere Kanzlei und Gottes Hilfe begleitet wurde. Wir haben uns angewöhnt, den Spruch, und wenn morgen Gott sagt, dass wir eine Bäckerei aufmachen, dann machen wir eine Bäckerei auf. Und glaubt mir, wir haben keine Ahnung von Backen. Fragt meine Frau, die da sitzt, die würde dringend abraten, irgendein Backwerk von mir zu probieren. Ich arbeite gerade dran, den Unterschied zwischen Rührei und Kaiserschmarrn zu verstehen. Aber wenn Gott uns dazu ruft, das ist unsere Erfahrung, das ist unser Zeugnis, dann befähigt er uns dazu. Und das meinen wir ganz real. Nur als Beispiel, der Kollege, der dann bereit war, Migrationsrecht zu machen, null Ahnung, keiner von uns und er natürlich auch nicht. Nur bereit, sich hin Gott hinzuhalten, zu sagen, Herr, hier sind wir machen das. Und glaub mir, wir haben jedes Jahr 100.000 Euro wörtlich subventioniert in den Bereich. Es hat gekostet. Ihr denkt an den Punkt, wir arbeiten mit. Aber dennoch, was wir erlebt haben, ist, dass der Kollege innerhalb von 3 Monaten von Gott rechtstechnisch so fit gemacht wurde und Gott Türen geöffnet hat, wo er plötzlich auf nationaler Ebene eine Anerkennung und Platz hatte, dass ab Monat 4 die Erfolgsquote die sonst typischerweise unter 45% liegt, von Verfahren, die das BAMF abgewiesen hat, bei uns durchgängig in den vergangenen Jahren bei über 93% liegt. Zur Ehre Gottes. Gott befähigt, wenn er beauftragt. Die Frage ist nur, sind wir offen dafür? Bekommen wir das mit? Und so schließe ich diese kleine Betrachtung des Evangeliumstexts heute damit ab. Gott will uns in unserem Alltag begegnen. Und die einzige Frage ist, willst du das? Vielleicht können wir einen Moment still sein.